meinem kurzen Leben leider nicht in den Genuss, ein melodisches Instrument zu lernen. Ich bin Schlagzeuger, für den Rhythmus war ich gut zu haben, aber so die melodischen Künste, die beschränken sich auf ein Minimum. Ich bitte um Ruhe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin musikalisch genug, um zu merken, hier stört mich etwas. Ja, es gibt so Lieder, wo du merkst, wenn der letzte Ton fehlt, das tut fast weh. Ja, da muss noch etwas kommen. Habt ihr es nicht gemerkt? Ich bin etwas enttäuscht, dass ihr applaudiert habt. Ja, da muss das C zum Ende, muss da nochmal sitzen, damit so der innere Mensch zufrieden ist. Genauso ist es beim Evangelium. Das Evangelium ist ohne die Auferstehung von Jesus Christus unvollständig. Die Auferstehung von Jesus ist wie das hohe C in der Tonleiter. Das würde jetzt richtig wehtun, wenn ich euch jetzt in dieser Spannung lassen würde. Aber da ist das C, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Wir wollen heute miteinander vielleicht ganz neu begreifen, warum die Auferstehung Jesu für das Evangelium so zentral wichtig ist. Und auch die Taufe kann uns zeigen, warum die Auferstehung für das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, entscheidend ist. Wir haben uns die letzten Sonntage mit dem Evangelium beschäftigt und wir haben angefangen bei Gott, haben entdeckt, Gott ist allmächtig, er ist unendlich groß, er ist der Schöpfer des Universums und dieser große Gott, der liebt uns. Dieser große, allmächtige Gott, der die Macht hat, das ganze Universum zu schaffen, liebt dich. Und er hat dich geschaffen als sein Ebenbild, weil er möchte, dass du das volle Leben hast. Und du als Mensch wurdest als sein Ebenbild geschaffen. Und weil Gott Liebe ist, wollte er, dass du sein Gegenüber bist, ein Gegenüber, das selber liebt, das ihn liebt, aber er möchte auch, dass wir einander lieben. Und Gott hat uns Fähigkeit gegeben, zu lieben und zu kommunizieren, hat uns Potenzial gegeben. Wir können etwas schaffen. Wir haben Begabung, wir sind kreativ. Letztlich hat Gott uns alles gegeben, damit unser Leben gelingen kann. Und sein Plan für unser Leben ist, dass wir in einer engen Beziehung zu ihm leben und den vollen Segen von Gott erleben und in seiner Gegenwart aufblühen. Das Problem ist, wir Menschen neigen dazu, Gott und das, was er uns gibt, mit Füßen zu treten. Wir neigen dazu, die Dinge, die ihm wichtig sind, nicht wichtig zu nehmen. Und wir kümmern uns lieber darum, dass es uns gut geht. Wir kümmern uns um das, was wir wichtig finden. Wie weit das reicht, können wir gut an unseren 4 Gemeindewerten erkennen. Wir haben als Gemeinde uns in den letzten 2 Jahren Zeit genommen, mal zu erkunden, was ist Gott eigentlich wirklich wichtig? Kann man das vielleicht auf 4 Dinge zusammenfassen? Und wir haben das gewagt und ich finde, dass diese 4 Dinge wirklich repräsentieren, was Gott wichtig ist. Letztlich kann man sagen, unsere Werte sind nicht unsere Werte, sondern es sind Gottes Werte und weil uns Gott wichtig ist, wollen wir diese Werte wichtig nehmen. Und diese Werte lauten, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir verbreiten Hoffnung. Der erste Wert ist, wir lieben Gott, denn Gott selbst hat gesagt, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft tun wir denn genau das Gegenteil? Wie oft schieben wir Gott an die Seite, klammern ihn aus, so aus bestimmten Bereichen unseres Lebens aus und sagen, hier, nee Gott, hier bist du mal lieber mal nicht dabei? Wie oft misstrauen wir Gott, gehen lieber eigene Wege, weil wir nicht darauf vertrauen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint? Wie oft wird Gott belächelt, nicht ernst genommen oder sogar verachtet? Hast du schon Sätze gehört wie, ach hör mal auf mit deinem Gott? Und wie oft sind wir selber enttäuscht von Gott, wir sind sauer auf ihn, wir hadern mit ihm und unterstellen ihm, er habe einen Fehler gemacht. Wie oft lassen wir ihn längst liegen und verlieren Gott aus unserem Fokus? Wir lieben Gott, aber gleichzeitig merken wir in diesem Wert, wir scheitern daran. Der zweite Wert ist, wir lieben Menschen. Und das ist das zweite Gebot, was dem ersten ebenso wichtig ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber mal Hand aufs Herz. Ehrlicherweise müssten wir uns ja fragen, wie sollen wir denn unseren Nächsten lieben, wenn wir schon daran scheitern, uns selber zu lieben? Wie viele Menschen glauben, sie könnten erst geliebt werden, wenn die Nase ein bisschen gerader ist, die Haut etwas straffer, die Haare etwas blonder, der Bauch etwas flacher? Ja, mittlerweile gibt es da Möglichkeiten, das zu schaffen. Ja, da gibt es Menschen, die legen sich unter das Messer, weil sie glauben, dann sind sie vielleicht geliebter. Wie viele glauben, sie könnten sich erst lieben, wenn dann die Selbstzweifel weg sind, die Minderwertigkeit, die Schuldgefühle? Es sind so viele Dinge in unserem Leben, die uns sagen, du bist nichts wert. Und dann sollen wir unseren Nächsten lieben? Wir schaffen es ja nicht mal, unsere Liebsten so zu lieben, wie sie es verdienen. Wie oft bleiben wir unseren Eltern, Geschwistern, Ehepartnern und unseren Kindern Liebe schuldig? Und da sollen wir es sogar schaffen, unsere Feinde zu lieben? Ein wichtiger Wert, ein wichtiges Gebot, aber wir müssen zugeben, wir scheitern daran. Als dritten Wert haben wir gesagt, wir geben unser Bestes. Und dahinter verbirgt sich der Wert, dass wir sagen, wir wollen nicht auf uns selber schauen und für uns selber leben, sondern wir wollen uns dafür einsetzen, dass Gott geehrt wird. Und wir wollen Gott und den Mitmenschen dienen. Und ganz ehrlich, was ist eigentlich der Hauptfokus in dem, was ich tue? Wie oft habe ich mich selber mehr im Blick und arbeite und kümmere mich um das, was für mich gut ist und verliere mein Gegenüber aus dem Blick? Wie oft bin ich unfähig, dem anderen das Gute zu gönnen, beneide den Erfolg des anderen, statt mich an ihm zu freuen? Ja, ich muss zugeben, ich scheitere an diesem Wert, wir geben unser Bestes. Und dann schließlich der Wert, wir verbreiten Hoffnung. Wir wollen als Gemeinde Hoffnung verbreiten. Jesus Christus ist die Hoffnung der Welt, er lebt, er ist auferstanden. Und Menschen können ihn heute noch kennenlernen und sollen erleben, dass ein Leben mit Jesus ihn zum Aufblühen bringt. Aber wie oft verbreiten wir genau das Gegenteil? Wie oft verunsichere ich Menschen? Wie oft gebe ich ihnen ein schlechtes Gefühl? Wie oft überhebe ich mich über andere Menschen, beleidige, lästere, verletze, demütige ich andere, statt ihnen Hoffnung zu geben. Und ich merke, ich kenne die Dinge, die Gott wirklich wichtig sind. Und gleichzeitig merke ich, ich scheitere daran. Die Bibel nennt das Sünde. Das ist das biblische Wort für dieses Phänomen oder diese Situation. Wir Menschen sind Sklaven der Sünde und deswegen ist der Zorn Gottes auf den Menschen. Der Mensch ist getrennt von Gott, er ist verloren. Denn die Bibel sagt, jeder Mensch geht an dem vorbei, wofür er geschaffen wurde. Nämlich, dass wir das, was Gott wichtig nimmt, auch wichtig nehmen und darin leben. Und das Problem ist, aus eigener Kraft können wir das nicht ändern und darum kam Jesus Christus in diese Welt. Er lebte das perfekte Leben und er ist der einzige Mensch gewesen, der in allem das tat, was Gott wichtig ist. Jesus ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat. Und dieser Mensch, der nie gesündigt hat und in allem den Willen des Vaters getan hat, er musste am Kreuz sterben. Es gibt in 2. Korinther 5 diesen sehr markanten Vers, der ausdrückt, was da am Kreuz passiert. Da heißt es, denn er, der von keiner Sünde wusste, er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus starb nicht einfach am Kreuz, weil da irgendwelche Gesetzeslehrer der Juden ein Problem damit hatten, dass da ein falscher Prophet falsche Lehren verkündigt. Jesus starb nicht am Kreuz, weil er den Römern gefährlich wurde, sondern Jesus Christus starb am Kreuz, weil wir Menschen ein Problem haben und er uns eine Lösung anbietet. Er nahm unsere Ungerechtigkeit auf sich, um uns seine Gerechtigkeit zu schenken. Das ist das, was am Kreuz passiert. Der sündlose Mensch stirbt für unsere Schuld. Er nimmt unsere Schuld auf sich, um uns seine Sündlosigkeit zu schenken. Das bedeutet, egal wie schuldbeladen du bist, ganz egal, wie viel Schuld du dir in deinem Leben angehäuft hast, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sieht sich Gott durch einen neuen Filter. So moderne Smartphones haben ja mittlerweile alle so einen Kamerafilter. So intelligente Filter, wenn du die Kamera hinhältst und dich fotografierst, dann ist vielleicht die erste Reaktion, dass du erstmal erschrocken bist, weil du erstmal siehst, wie viele Falten du in Wirklichkeit schon hast. Ja, aber diese intelligenten Filter, die kann man dann einstellen und die machen, dass die Falten ein bisschen weniger sind. Vielleicht ist der Pickel dann weg und die Haut ist ein bisschen lebendiger. Vielleicht sahst du heute ein bisschen blass und fahl aus. Ja, so ein Kamerafilter, der dich schöner aussehen lässt, als du bist. Und Jesus Christus ist so etwas wie der ultimative Filter. Und wenn Gott dich anschaut und du ein Kind Gottes bist, dann sieht Gott dich durch den Filter Jesus. Er sieht dich im Glanz seiner Gerechtigkeit. Denn du hast die Gerechtigkeit Jesu angezogen, als du ein Kind Gottes wurdest. Und Gott sieht nicht mehr deine Schuld, dein Versagen, deine Fehler, sondern er sieht die Gerechtigkeit Christi. Du kannst aus eigener Kraft nicht gerecht werden vor Gott. Und du sollst es auch nicht versuchen. Das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet, Jesus Christus schenkt dir das, was du selber nicht schaffen kannst und auch selber nicht versuchen sollst, nämlich gerecht zu sein vor Gott. Das ist Evangelium. Und bisher könnte man sagen, braucht es noch keine Auferstehung. Wenn Jesus Christus am Kreuz unsere Schuld getragen hat, ja, dann reicht sein Opfer, reicht sein Tod, ja, um uns von unserer Schuld zu befreien. Und die Gerechtigkeit, die Jesus in seinem Leben gelebt hat, reicht, um sie uns zur Verfügung zu stellen. Bisher bräuchte es theoretisch noch keine Auferstehung. Deswegen ist die Frage, warum ist denn jetzt die Auferstehung Jesu so wichtig? Und was hat das mit Taufe zu tun? Ich möchte dazu einige Verse aus dem Römer-Evangelium, Römerbrief lesen, dem Römer 1, Römer Kapitel 6. Ich lese mal Vers 1. Römer 6, Vers 1 also. Was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Also ich habe euch gerade erzählt, was Evangelium ist, was Gnade bedeutet. Was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit sich die Gnade noch mächtiger auswirken kann? Hinter dieser Frage steckt ja ein nachvollziehbarer Gedanke. Wenn meine Rettung nicht von mir abhängt, wenn ich mir Gerechtigkeit nicht selber erarbeiten kann, ja es nicht mal versuchen soll, mir die Gerechtigkeit selber zu erarbeiten, dann kann ich doch jetzt, wo ich durch Jesus Christus gerecht gesprochen bin, einfach so weiterleben wie vorher. Jesus Christus ist der perfekte Filter, ja, der die schlimmsten Falten, die schlimmsten Runzeln und den schlimmsten Schmutz meines Lebens einfach wegfiltert. Und ich könnte doch diesen Filter jetzt mal auf die Probe stellen und gucken, wie weit reicht dieser Filter eigentlich? Und wenn ich mein Leben total verhunze und immer schmutziger werde, dann wird doch dieser Filter nur immer größer und bekommt mehr Ehre, weil die Leistung dieses Filters ja unter Beweis gestellt wird und ich dann erst sehen kann, wie weit die Leistung dieses Filters reicht. Aber Paulus antwortet dann in Vers 2, auf keinen Fall. Sollen wir an der Sünde festhalten? Nein, auf keinen Fall. Wisst ihr, die Sünde hat nicht nur das Problem, dass sie uns von Gott trennt, sondern Sünde hat auch gravierende Folgen für unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen. Sünde zerstört. Sünde macht dich kaputt. Sie beschädigt deine Beziehung und sie führt dich ins Unglück. Sünde raubt nicht nur Gott die Ehre, sondern sie zerstört auch dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen. Und es ist absolut nicht erstrebenswert, in der Sünde zu bleiben. Es wäre doch auch irgendwie nur ein halber Sieg, wenn uns zwar vergeben wäre, aber wir so einfach bleiben würden, wie wir sind. Wie traurig wäre das, wenn die zerstörerische Kraft namens Sünde weiterhin ungehindert Teil deines Lebens sein würde. Und es ist ja schön, dass Handys so eine tolle Filterfunktion haben. Ja, und du kannst ganz leicht andere Menschen mit deiner Schönheit beeindrucken. Ja, du teilst einfach eins von diesen gefilterten Fotos. Aber das Problem ist, dass diese Fotos nichts an der Realität ändern. Nur weil du auf dem Foto nicht mehr die Falten siehst, sind die Falten ja plötzlich verschwunden. Deine Nase wird nicht plötzlich gerader. Der Pickel verschwindet nicht wirklich. Ein Filter ändert noch nicht die Realität. Aber Jesus bewirkt noch viel mehr, als dass er einfach unsere Sünde wegfiltert. Und das lesen wir in Römer 6, Vers 2 bis 5. Römer 6, Vers 2 bis 5. Auf keinen Fall also sollen wir in der Sünde bleiben. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Das, was hier steht, klingt erstmal heftig. Taufe bedeutet zu sterben. Das ist ein krasses Symbol. Aber total wichtig, dass wir das verstehen. Taufe bedeutet erstmal Tod, sterben und begraben werden. Zum Glück müssen wir nicht leibhaftig sterben, das hat ja Jesus Christus für uns getan. Aber die Taufe gibt uns Anteil am Tod von Jesus Christus. In Vers 2 heißt es, für die Sünde sind wir gestorben. Wir als sündiger Mensch sterben, um als neuer Mensch in einer neuen Wirklichkeit wieder aufzustehen. Darum ist Auferstehung so wichtig, weil Jesus uns mit seiner Auferstehung auch ein neues Leben schenkt. Ewiges Leben. Aber ewiges Leben bedeutet nicht, Jesus vertröstet uns auf eine Zukunft, die irgendwann kommt. Ja, und solange du hier auf der Erde bist, bist du halt unter diesem Problem der Sünde verkauft und hast nur die Möglichkeit, auf diesen Filter zu vertrauen. Nein, ewiges Leben beginnt schon jetzt. Und das hat krasse Auswirkungen auf dein Leben. In Römer 6, Vers 6 geht es dann weiter. Wir wollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde und ein für alle Mal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Verbindung mit Jesus Christus für Gott lebt. Unser sündiges Wesen wird unwirksam gemacht. Und wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Als Sünder hatten wir keine Wahl. Wir konnten nicht anders als zu sündigen. Ja, und das heißt ja nicht, dass alle per se komplett schlecht sind, aber in den besten Menschen der Welt, die Jesus nicht kennen, ist trotzdem das Problem der Sünde verankert. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Taufe, werden wir Kinder Gottes, das heißt für die Sünde tot. Sünde herrscht nicht mehr über dein Leben, du bist wirklich frei. Das bedeutet, durch die Auferstehung Jesu wirst du zu einem Überwinder. Du bist deinen Sünden nicht mehr hilflos ausgeliefert. Durch die Sünden hast du ein neues Leben. Du musst dem Alkohol nicht verfallen bleiben. Die Zigarette vor dem Gottesdienst kann tatsächlich deine letzte gewesen sein. Du musst nicht direkt, wenn du nach Hause kommst, wieder den Computer anmachen, um Pornos zu gucken. Es gibt Hoffnung für deine Ehe. Denn du musst nicht in der Lieblosigkeit bleiben. Du kannst den Stolz an den Nagel hängen. Du kannst Trägheit loslassen und neue Liebe finden. Du musst nicht deine egoistischen Wege weiter verfolgen. Du musst nicht länger darum kämpfen, dass es dir gut geht. Du kannst ein Überwinder sein, denn die Macht der Sünde über dein Leben ist gebrochen. Es braucht nicht so bleiben, dass du an den Werten Gottes scheiterst, sondern durch die Auferstehungskraft Jesu bekommst du die Kraft, die Werte zu leben, sie mit deinen Worten und mit deinen Taten auszudrücken. In Vers 11 heißt es, auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Verbindung mit Jesus Christus für Gott lebt. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel für ein Leben als Überwinder ist die Verbindung zu Jesus Christus. Wenn du sagst, ich habe Jesus Christus ergriffen, aber du schaust immer noch zu deinem alten Leben und meinst da Erfüllung finden zu können, dann wird es dir auch mal wieder passieren, dass du Dinge tust, die zum alten Leben gehören. Ja, Gott wird dich weiterhin durch den Filter Jesus Christus sehen, aber dein Leben erntet noch nicht den Segen, den Gott dir schenken möchte. Aber wenn du an Jesus Christus festhältst, dich von deinem alten Leben abwendest und auf Jesus Christus schaust, dann wirst du erleben, wie du in deinem Leben überwindest. Jesus ist für uns nicht nur ein Filter, er ist viel mehr. Die Bibel sagt uns, Jesus ist für uns ein Spiegel. Jesus lebt und wir können mit ihm leben, ihn kennenlernen, ihn anschauen. Und dieser Spiegel macht dann etwas mit uns. Das lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Jesus ist wie ein Spiegel. Wenn wir ihn anschauen, sehen wir nicht unser Spiegelbild. Wenn wir Jesus Christus anschauen, sehen wir nicht unser schmutziges Spiegelbild. Vielleicht musst du zugeben, ja auch heute habe ich schon schrecklich gesündigt. Jetzt schaust du in den Spiegel und du siehst dich, siehst dein schamerfülltes Gesicht. So ein Spiegel ist Jesus Christus nicht. Weißt du, wenn du in den Spiegel Jesus Christus schaust, dann wirst du zu seinem Spiegelbild. Wenn wir Jesus Christus anschauen, sehen wir nicht unser Spiegelbild, sondern wenn wir Jesus Christus anschauen, werden wir zu seinem Spiegelbild. Nicht, weil wir so stark sind, sondern das ist Auferstehungskraft. Jesus Christus ist auferstanden in ein neues Leben, damit wir durch ihn auch neues Leben haben. Das Leben eines Überwinders. Und wenn wir euch beiden gleich taufen, dann dürft ihr das wissen, die Taufe ist ein Doppelpunkt. Dieser Filter, der ist schon aktiv. Ja, so rein wie ihr jetzt dasteht mit euren weißen Kleidern, so rein seid ihr gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Ja, aber Gott möchte nicht, dass ihr da stehen bleibt, sondern ihr dürft Überwinder werden. Dürft überleben, wie die Dinge, die euch in der Vergangenheit ferngehalten vom Gott nun verschwinden und ihr mit Jesus Christus zu ganz neuen Dingen fähig werdet. Und je mehr wir an Jesus Christus festhalten, auf ihn schauen, ihn kennenlernen, desto mehr werden wir erleben, wie wir selber verändert werden durch seine Gnade. Amen.